Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wo gibt es auch ohne Numerus Clausus einen Studienplatz? Eine Übersicht dazu gleich hier. Und wir blicken nach Frankfurt, wo sich Uni-Präsidentin Birgitta Wolf gerade zur Wiederwahl stellt. Im Vorfeld gab es ja so viele Reibereien wegen der Kandidatenliste, dass die Wahl am Ende sogar ganz scheitern könnte. Am Mikrofon begrüßt sie zu all dem Regina Brinkmann. Hallo. Der Run auf die Studienplätze für das nächste Wintersemester hat vielerorts schon begonnen. An einigen Unis und in bestimmten Fachbereichen wird der Zulauf wieder so stark sein, dass die Plätze allein nach Numerus Clausus vergeben werden können. Laut Zentrum für Hochschulentwicklung sind im Schnitt 40% aller Studienplätze zulassungsbeschränkt. Doch das ist nur ein bundesweiter Durchschnittswert, den das CAE auch bei seinem aktuellen Check Numerus Clausus ermittelt hat. Während dieser Wert nur minimal gesunken ist, gibt es bei einzelnen Ländern und Hochschulstandorten ziemliche Schwankungen bei der NC-Quote. Die Details hat Studienautor Kurt Dennis Hachmeister. Guten Tag, Herr Hachmeister.
Guten Tag, Frau Brinkmann.
Welche Schwankungen haben Sie da besonders überrascht?
Besonders überraschend sind eigentlich die Schwankungen in einzelnen Hochschulorten. In den letzten beiden Jahren war Hannover immer der Hochschulort mit den meisten zulassungsbeschränkten Studiengängen. So ungefähr um die 60% der Studiengänge waren dort zulassungsbeschränkt. Und in diesem Jahr liegt Hannover bei 48%, also ein deutlicher Rückgang. Und stattdessen ist Leipzig aufgestiegen und ist jetzt die Stadt mit den meisten Zulassungsbeschränkungen, obwohl die früher eigentlich nie groß auf dem Radar waren, jetzt, dass es da besonders viele Zulassungsbeschränkungen gegeben hätte.
Das sind jetzt so die Städte. Gucken wir mal auf die Bundesländer. Welche Bundesländer haben denn die meisten zulassungsbeschränkten Studiengänge?
Insgesamt sind es am meisten in den Stadtstaaten oder auch dem Saarland. Also Berlin, Saarland, Hamburg sind die drei ersten Plätze. Danach kommen Baden-Württemberg und Bremen. Also man sieht, die Stadtstaaten sind da ziemlich weit vorne bei dem Anteil der Zulassungsbeschränkungen. Wobei man noch dazu sagen muss, dass das Saarland auch nochmal deutlich zugelegt hat. Im Vergleich zum letzten Jahr sind da jetzt nochmal 8 Prozentpunkte dazugekommen. Also eine deutliche Steigerung nochmal, obwohl die schon relativ weit viele Zulassungsbeschränkungen hatten.
Und in welchen Bundesländern ist die Auswahl am wenigsten durch einen NC beschränkt?
Das sind im Wesentlichen die 9 Bundesländer, also allen voran Thüringen, das ist sogar weniger als 20%, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, aber auch Rheinland-Pfalz ist darunter unter den Ländern mit sehr wenig Zulassungsbeschränkungen. Dort ist gerade mal ein Viertel der Studiengänge zulassungsbeschränkt.
Was sind denn so mögliche Ursachen, womöglich, dass bestimmte Studienstandorte gar nicht so beliebt sind und dann die Hochschulen bzw. Länder Studierende mit niedrigen oder gar keinen NCs locken müssen?
Ja, also der NC ist ja immer sowohl durch das Angebot als auch durch die Nachfrage bedingt. Also ob ich viele Studienplätze anbieten kann und ob viele Leute dahin wollen. Das ist immer eine Frage, inwieweit sich das die Waage hält. Und wir beobachten schon seit längerem bei den Stadtstaaten oder gerade diesen attraktiven Studentenstädten, wo viele Leute hinwollen, dass da diese Städte gar nicht der Nachfrage gerecht werden können. Also so viele Leute wie in Berlin studieren wollen, können da einfach gar nicht aufgenommen werden. Das hat jetzt gar nichts mit der Qualität der Hochschulen oder so zu tun, sondern einfach eine Frage des Verhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage.
Schauen wir mal auf die Fächer, abgesehen jetzt von den Klassikern wie Medizin oder Pharmazie. Welche Fächer sind denn besonders beliebt und daher auch zulassungsbeschränkt?
Da gibt es auch nochmal wieder starke Schwankungen. Wenn man jetzt bundesweit erstmal schaut, ist diese Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften, also BWL, Jura und weitere Fächer, das ist die Fächergruppe mit den meisten Zulassungsbeschränkungen. Da ist ungefähr die Hälfte der Studiengänge zulassungsbeschränkt. Während in den Sprach- und Kulturwissenschaften, dann sind es nur 27%. Und dazwischen liegen so Mathematik, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften mit jeweils ungefähr einem Drittel der Studiengänge, die da zulassungsbeschränkt sind. Aber auch selbst da gibt es eben größere Schwankungen auch zwischen den einzelnen Städten oder den Bundesländern. Ich habe mir das jetzt zum Beispiel mal angeschaut. In Hamburg ist es auf einmal so, dass nicht die Rechtswirtschaft und Sozialwissenschaften die stärkste Gruppe ist mit den Zulassungsbeschränkungen, sondern da sind es die Mathematik und Naturwissenschaften mit fast 90% Zulassungsbeschränkungen. Und in Berlin sind es die Ingenieurwissenschaften, die dann am meisten zulassungsbeschränkt sind. Also auch da gibt es große Unterschiede, die ich mir jetzt auch nicht unbedingt im Einzelnen erklären kann, warum das gerade in diesen Städten so ist.
Welche Tipps haben Sie denn jetzt für Studienplatzbewerberinnen und Bewerber?
Der NC-Check zeigt ja insgesamt, dass es da wirklich sehr große Unterschiede gibt und man eben genau gucken muss, wo ist was zulassungsbeschränkt und wo ist etwas nicht zulassungsbeschränkt. Also das gleiche Fach kann da in der einen Hochschule zulassungsbeschränkt sein und in der anderen nicht. Insofern sollte man da den Blick weiten und jetzt nicht nur an einer Hochschule gucken und sagen, da will ich hin und ist es da jetzt zulassungsbeschränkt oder nicht, sondern eben sich auch Alternativen zurechtlegen, andere Städte in den Blick nehmen und dann zumindest, wenn man sich bewirbt, dann nochmal eine zulassungsfreie Alternative in petto haben, wo man sich dann gegebenenfalls einfach einschränken kann, wenn es bei den Bewerbungen in den anderen Städten nicht klappt.
Sagt Kurt Dennis Hachmeister. Er hat beim Zentrum für Hochschulentwicklung untersucht, in welchen Bundesländern und an welchen Unis Studienplatzbewerberinnen und Bewerber ein besonders gutes Abi brauchen oder wo er nicht. Das Sommersemester ist und bleibt für viele Studierende eine Herausforderung. Zum einen, weil der ganze Lehrbetrieb auf Online umgestellt wurde. Zum anderen, weil mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie viele ihre Jobs verloren haben. Die von der Bundesregierung bereitgestellten Hilfspakete kamen aus Sicht von Studierendenvertretern nicht nur viel zu spät, sie kommen auch immer noch nicht bei den Betroffenen an. Denn das Online-Vergabeverfahren, das Mitte Juni gestartet ist, gleiche einem Glücksspiel, so die Kritik. Der ist Benjamin Dirks für uns einmal nachgegangen.
Mona Wysee arbeitet neben ihrem Studium in Frankfurt eigentlich als Sicherheitsbeauftragte in der VIP-Lounge des örtlichen Fußballstadions. Der Job hilft ihr, das Studium zu finanzieren. Aber mit der Unterbrechung der Bundesliga und den folgenden Geisterspielen ohne Publikum blieben die Aufträge aus. Das Konto war schnell leer. Deshalb schöpfte sie Hoffnung, als gut 3 Monate nach der Schließung der Unis auch Studierende eine Nothilfe beantragen konnten.
Der Schock war dann groß. Antrag abgelehnt, obwohl ich alle Anforderungen erfüllt habe, die eben erfüllt werden müssen, um Überbrückungshilfen berechtigt zu sein. Danach habe ich auf Twitter gepostet und schnell bemerkt, mein Schicksal teilen ganz viele andere.
In den sozialen Medien machen ähnlich wie Mona Wysee etliche Studierende ihrer Wut Luft. Immer wieder klagen sie, dass, wie sie sagen, vollständige Anträge abgelehnt worden seien. Die Begründungen blieben oft vage. Auch Mona Wysee erfuhr erst, nachdem sie energisch nachhakte, warum ihr Antrag nicht durchging.
Mir wurde vorgeworfen, dass ich keine Meldebescheinigung mit reingeschickt hätte.
Allerdings habe sie einen Scan ihres Personalausweises hochgeladen, auf dem ihre Meldeadresse steht. Zudem sollen die Kontoauszüge unvollständig gewesen sein, was Wysee bestreitet. Bis zu 500 Euro können Studierende pro Monat zunächst bis August erhalten, wenn sie belegen können, dass sie wegen Corona ihr Einkommen verloren haben und finanziell Not leiden. Dafür müssen sie allerlei Nachweise vorlegen. Seit Mitte Juni sind Anträge möglich, doch die würden oft ohne nachvollziehbare Gründe abgelehnt, kritisieren Studierendenvertretungen. Intransparent, ethisch fragwürdig und technisch katastrophal umgesetzt, beschreibt der Freie Zusammenschluss von StudentInnenschaften, kurz FZS, das Verfahren. Leonie Ackermann sitzt dort im Vorstand.
Zum einen war die Plattform überlastet, dann war es halt nicht mehr möglich, bei technischen Schwierigkeiten die Hotline zu erreichen. Und die Frequently Asked Questions wurden auch erst so nach und nach geupdatet, also dass manche Informationen, die Studierende zur Antragstellung gebraucht hätten, auch erst später zur Verfügung gestellt wurden.
Korrekturen aber sind meist nicht möglich, sobald ein Antrag abgeschickt wurde. In einigen Bundesländern wurden Belege nachgefordert, wie bei Lehramtsstudent Andreas Hubert.
Und da stand dann da, dass mein Kontoauszug nicht lückenlos sei, dass eben die letzten 4 Tage beispielsweise bis zur Antragstellung gefehlt hätten.
Da er für die Zeit noch keinen vollständigen Kontoauszug erhalten hatte, reichte er einen Screenshot seiner Umsatzanzeige nach. Vergeblich.
Keine 5 Minuten später, nachdem ich das hochgeladen hatte, kam dann direkt die Ablehnung, dass es nicht passend sei.
Leonie Ackermann von der Studierendenvertretung FZS kritisiert, dass oft nicht klar sei, was an den Anträgen falsch sei, was auch mit der automatisierten Bearbeitung zu tun habe.
Zum Teil sind diese Fehler nur aufgefallen, weil Studierende angerufen haben bei ihren SachbearbeiterInnen im Studentenwerk und die dann eben tatsächlich sich extra die Arbeit gemacht haben, diese Anträge zurückzuholen. Und dadurch sind erst viele Fehler aufgefallen, die halt jetzt auch nachgebessert werden.
Der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks Achim Meyer auf der Heide räumt ein, dass es wegen des starken Andrangs zu Beginn Probleme mit der Antragstellung gegeben habe. Das Softwareprogramm sei nachgebessert worden. Er kündigte auch an, dass die Möglichkeit zur Korrektur nun erleichtert werden solle. Fehlende Unterlagen seien allerdings weiterhin ein Ablehnungsgrund.
Also wer zum Beispiel unvollständige Kontoauszüge, unvollständige Identitätsdokumente vorlegt, der kann eigentlich nicht damit rechnen, dass danach gefragt wird.
Insgesamt hätten die Studierendenwerke aber schon in 20-25% der Fälle Dokumente nachgefordert. Rund die Hälfte der bislang gut 90.000 Anträge sei positiv beschieden worden.
Ja, mit der Beantragung von Bundesmitteln oder auch Ländermitteln ist das ja manchmal so eine Sache. Wünscht sich doch auch der Städte- und Gemeindebund, dass die Beantragung von Mitteln aus dem Digitalpakt deutlich erleichtert wird. Eine Hürde ist ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept, das von den Schulträgern und den Lehrerkolleginnen ausgearbeitet werden muss. Da hätten IT-Experten der Kommunen aber oft andere Vorstellungen als die Schulvertreter. Der Städte- und Gemeindebund fordert daher ein verbindliches und landesweit geltendes Konzept, wie eine digitale Grundausstattung an den Schulen aussehen solle. An der Frankfurter Goethe-Universität ist gerade ein regelrechter Wahlkrimi zu Ende gegangen. Seit heute Mittag hatte der erweiterte Senat darüber abgestimmt, ob Unipräsidentin Birgitta Wolf im Amt bleibt oder ob sie von ihrem Herausforderer Enrico Schleif am 1. Januar 2021 abgelöst wird. Im Vorfeld drohte die Abstimmung ganz zu scheitern. Grund war ein Protest gegen die Nominierung von lediglich zwei Kandidaten. Ludger Fittkau hat für uns die Abstimmung beobachtet. Herr Fittkau, was können Sie zum Ausgang sagen?
Zum Ausgang kann ich sagen, Frau Brinkmann, dass, so wie ich es gehört habe aus dem Senat, ist es noch nicht offiziell bestätigt, aber es scheint so zu sein, dass Enrico Schleif, der Herausforderer der Amtsinhaberin, mit 18 Stimmen gewählt worden ist. Das ist eine Stimme mehr als nötig. 34 Menschen konnten abstimmen im sogenannten erweiterten Senat und Enrico Schleif soll gewählt worden sein. Die Bestätigung werden wir sicherlich bald bekommen. Enrico Schleif war lange Vizepräsident der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er ist Mikrobiologe und hat sich um den wissenschaftlichen Nachwuchs gekümmert. Er gilt als renommierter Wissenschaftler. Es war auch unstrittig, dass er ein guter Herausforderer der Amtsinhaberin Birgitta Wolf ist. Dass er gewinnt, war allerdings, Sie haben schon gesagt, sehr unklar, weil das Verfahren sehr stark in der Kritik stand.
Wenn sich das jetzt bestätigt, kann man dann von einem knappen Wahlausgang sprechen?
Absolut. Also wirklich eine Stimme Mehrheit. Und es ist auch ein Wahlausgang, der zeigt, dass der Senat gespalten war. Die FAZ hatte im Vorfeld berichtet, die Zeitung, dass eben viele der Senatoren auch die Wahl boykottieren wollen, weil sie eigentlich zu wenig Kandidaten auf der Liste sahen. Der Hochschulrat, das Gremium, das die Kandidaten zulassen muss zur Wahl, hatte von 4 Kandidaten, die in einer Findungskommission gefunden worden waren, 2 wieder gestrichen. Und eben nur Wolf und Schleif zugelassen. Hintergrund war laut FAZ, dass möglicherweise der Vorsitzende des Hochschulrates, das ist kein geringerer als Matthias Kleiner, der Präsident der Leibniz-Gemeinschaft in Deutschland, dass der möglicherweise die Amtsinhaberin Birgitta Wolf stützen will, weil er sie als mögliche Nachfolgerin der Leibniz-Gemeinschaft vorgesehen hatte. Das hatte die FAZ berichtet. Kleiner selbst, ich habe ihn angefragt, wollte dazu jetzt im laufenden Verfahren nicht Stellung nehmen, aber das waren die Hintergründe. Und wenn man jetzt das Ergebnis sieht, dann kann man natürlich auch sagen, dann ist das auch ein Ergebnis, das zumindest möglicherweise Herrn Kleiner nicht gefällt, wenn das stimmt, was die FAZ im Vorfeld geschrieben hat.
Wenn man dann vielleicht mal subsumieren will, wer durch diese Wahl beschädigt wurde, da deutet sich der Name Kleiner ja schon an. Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, er wäre sicher noch mehr beschädigt worden, wenn es zu keiner Wahl gekommen wäre. Das sah so aus tatsächlich, dass auch das gesamte Verfahren scheitern könnte mit 4 Wahlgängen. Dann wäre die Wahl gescheitert und dann hätte die viertgrößte deutsche Universität ein Führungsproblem gehabt auf Monate hin. So ist es nicht gekommen, aber natürlich, wenn es stimmt, wie gesagt, er hat es mir nicht bestätigt oder aber auch nicht dementiert, dass er die Amtsinhaberin stützen wollte, dann ist natürlich auch Matthias Kleiner beschädigt. Er ist insofern sowieso ein wenig beschädigt in diesem Verfahren, weil er im Vorfeld keinen Kompromiss mit dem Senat gesucht hat. Der Senat hatte ihn aufgefordert und den Hochschulrat insgesamt aufgefordert, die Liste wieder zu erweitern von 2 auf 4 Kandidaten. Das war eine öffentliche Diskussion und der Hochschulrat hatte sich geweigert. Also insofern war das wirklich auch eine zugespitzte und verfahrene Situation. Aber immerhin, die Hochschule ist jetzt nicht führungslos, sondern hat einen neuen Präsidenten.
Verfahrene Situation auch zwischen Hochschulrat und Senat, muss man sagen. Wie soll es denn da künftig weitergehen?
Ja, der Senat hatte in einer Resolution im Vorfeld der Wahl gefordert, dass auch das Land eingreifen müsse, weil die Hochschulgesetze sind ja Landessache. Und das Land hat eben das Machtverhältnis zwischen Senat, dieser seit langem ja doch zentralen Selbstverwaltungsorganisation der Hochschulen, das ist der Senat, und eben dem Hochschulrat, das ist ein relativ neues Gremium, vor etwa 15 Jahren zum ersten Mal geschaffen worden. In diesem Hochschulrat sind eben nicht nur Professoren und Studierende sind da gar nicht drin, sondern da sind externe Fachleute, Wissenschaftler, aber auch Vertreter aus der Wirtschaft, aus den Ministerien. Die haben an sich im Alltag der Uni nicht viel zu sagen. Sie können beraten, sie können strategische Dinge mit vorbereiten, aber immer wenn es um die Wahl von Präsidentinnen oder Präsidenten geht, dann sind sie in Hessen wichtig, weil sie dieses Vorschlagsrecht haben. Und da fordert jetzt der Senat, dass da eine Einvernehmlichkeit, ein Einvernehmen zwischen Hochschulrat und Senat geschaffen werden muss, dass sozusagen diese Verfahren, diese Listenaufstellungen im Konsens stattfinden sollen. Das ist bisher nicht nötig. Bisher hat der Hochschulrat letztendlich Vorschlagsrecht und hat sich in dem Fall jetzt über den Senat hinweggesetzt. Das fordert der Senat jetzt wieder in Hessen zu ändern.
Nochmal kurz zur Wahlverliererin Birgitta Wolf. Was waren Ihrer Einschätzung nach zusätzliche Gründe vielleicht auch, warum sie nicht nochmal im Amt bestätigt wurde?
Ja, kurz kann man sagen, das Scheitern in den Exzellenzrunden der letzten Jahre, Rhein-Main und Frankfurt sind da nicht erfolgreich gewesen, obwohl man da große Hoffnung hatte. Wie gesagt, viertgrößte Universität, starke Biowissenschaften, starke Medizin. Birgitta Wolf hat es oftmal nicht geschafft, diese Uni nach vorne zu bringen. Und das ist sicher ein entscheidender Grund, warum sie nicht gewählt worden ist heute.
Soweit diese Informationen zur Präsidentenwahl der Uni Frankfurt. Ludger Fettkau, vielen Dank. Die Soros-Universität und ihre Vertreibung nach Wien war nur der Anfang. Immer weiter schränkt Ungarns rechtsnationale Regierung unter Viktor Orbán den Bildungs- und Kulturbetrieb ein.
Campus und Karriere. International.
So verliert eine akademische Institution nach der anderen ihre Autonomie. Zuletzt die renommierte Budapester Universität für Schauspiel und Filmkunst. Das Parlament verabschiedete in der vergangenen Woche das entsprechende Gesetz und damit wird eine regierungsloyale Stiftung jetzt für die Ausbildung des ungarischen Theater- und Filmnachwuchses verantwortlich sein. Vergeblich protestierten die Betroffenen dagegen, so wie hier.
Auf das populäre ungarische Lied Trauriger Sonntag singen Studenten der Schauspiel- und Filmhochschule einen neuen Text. Trauriger Vormittag mit 100 freimütigen Studenten warten auf dich, meine Liebste, auf eine wahrhafte Debatte. Eine wahrhafte Debatte über die Regierungsentscheidung habe nicht stattgefunden, die renommierte Hochschule für Schauspiel- und Filmkunst einer staatlichen Stiftung zu unterstellen. János Brody, einer der berühmtesten Figuren der ungarischen Musikszene, stellt fest, Kunst kann nur frei existieren. Kreativität braucht Autonomie. In einer Petition hatten sich über 200 Kulturschaffende, unter ihnen die bedeutendsten Regisseure und Schauspieler Ungarns, gegen die Aufhebung der Universitätsautonomie ausgesprochen. Durch das Gesetz, das mit einer Zweidrittelmehrheit der Fidesz-Fraktion vom Parlament angenommen wurde, wird künftig eine Stiftung über die Ausrichtung der Hochschule bestimmen. Sie wird entscheiden können, wer die Hochschule leitet, welche Lehrinhalte angeboten werden und wie die Ausbildungsrichtlinien aussehen. Der Vizepräsident der Universität für Schauspiel und Filmkunst, László Upor. Vieles wird von der Sympathie des künftigen Stiftungskuratoriums abhängen. Das Kuratorium wird die Gelegenheit haben, viele Angelegenheiten umzuändern, die die Universität für wichtig erachtet. Ministerpräsident Viktor Orbán machte aus seiner Auffassung keinen Hehl, wonach er die Umgestaltung des Kultursektors nach seinen politischen und gesellschaftlichen Weltbildern als eine zentrale Aufgabe betrachtet. Die Kultur sei eine, Zitat, Kampfzone, so Orbán, und, so wörtlich weiter, wenn wir uns heute den Westen ansehen, stellen wir das mit Schaudern fest. László Simon, der stellvertretende Vorsitzende des Kulturausschusses im Parlament, kündigte bereits Ende Juni gegenüber dem Fernsehsender HIR-TV an. Die Schauspieluniversität ist eine staatliche Hochschule. Der Staat entscheidet sich, legitim mit Zweidrittelmehrheit, wie er die Struktur umgestaltet. Die Autonomie der Universität wird nicht verletzt. Ob das Institut stiftungsmäßig funktionieren wird und das Kuratorium der Garant sein wird, die Autonomie der Universität wird nicht verletzt. Dass die Regierung mit den Personalentscheidungen den Kurs der angesehenen Schauspiel- und Filmuniversität bestimmen wird, streitet Orbáns Kanzleramtsminister Gergi Gulyás ab. Gerade die Tatsache, dass die Mitglieder des Stiftungsrates über die Geschicke der Hochschule entscheiden würden, verringere nicht nur den staatlichen Einfluss, sondern beende ihn. Bei der Schauspieluniversität kann ich mir schwer vorstellen, dass da Vertreter der Regierung in das Kuratorium hineinkommen, weil wir haben Juristen unter den Regierungsmitgliedern, aber Schauspieler nicht. Die wichtigste Ausbildungsstätte für Theater- und Filmleute in Ungarn wird künftig von der so wörtlich Stiftung für Theater- und Filmkunst gelenkt, die einen Modellwechsel vornehmen soll.
Und das war's von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.